Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde herzlich willkommen zu einer Sendung, in der es um warnende Worte geht von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
We see heavy weapons, artillery, drones and tens of thousands of combat-ready troops.
Zehntausende einsatzbereite russische Soldaten, Drohnen, schwere Waffen, das sehe man an der Grenze zur Ukraine, so Stoltenberg. Das Treffen der NATO-Außenministerinnen und Minister sowie die ukrainische Perspektive darauf, ein Thema unserer Sendung. Außerdem geht es nach Spanien und nach Griechenland. Die Regierung in Athen hat ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt und die in Madrid sucht nach Wegen, um die Franco-Diktatur aufzuarbeiten. Was hat Russland vor mit seinen Truppen an der Grenze zur Ukraine? Um diese Frage geht es gerade in der lettischen Hauptstadt Riga beim laufenden Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der NATO-Staaten. Dort ist heute ihr ukrainischer Kollege Kuleba zu Gast. Der warnt vor einer russischen Invasion, was nach der Besatzung der Krim und den Konflikten im Donezk-Becken wohl die großmögliche nächste Eskalation darstellen würde. Russland weist die Invasionsvorwürfe zurück und sagt, es selbst werde von der Ukraine und der NATO provoziert. Und wir versuchen das Ganze jetzt zu sortieren mit Politikwissenschaftler Andreas Umland. Er ist Autor und Herausgeber diverser Publikationen über russische Politik und forscht derzeit in Kiew offiziell im Auftrag des Stockholmer Zentrums für Osteuropa-Studien. Guten Morgen, Herr Umland.
Guten Morgen, Herr Rutte.
Kommen wir erstmal zur zentralen Frage. Was hat Russland vor an der Grenze zur Ukraine? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also ich fürchte, dass Russland nach einem neuen Sieg im postsowjetischen Raum sucht. Ob das ein militärischer Sieg oder diplomatisch-politischer Sieg ist, scheint mir für den Kreml letztlich weniger wichtig zu sein. Die Lehre aus früheren solchen Konfrontationen, wie etwa bei der faktischen Gebietsannexion in Georgien 2008 oder der juristischen Gebietsannexion bei der Krim 2014, ist, dass der innenpolitische Gewinn solcher Siege im postsowjetischen Raum sehr hoch ist für die Popularität Putins, des Kremls, und dass die außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Kosten sich dafür in Grenzen halten und dass das sozusagen eine gute Strategie für den Kreml ist, sein angeschlagenes Image bei der russischen Bevölkerung wieder aufzupolieren.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, entweder militärischer Sieg oder diplomatischer. Unter einem militärischen Sieg kann ich mir was vorstellen. Wie könnte ein diplomatischer aussehen?
Also es gibt wahrscheinlich eine Kalkulation, dass man mit dieser Drohgebärde sowohl in Kiew als auch im Westen so viel Nervosität auslöst, dass sich dann letztlich Kiew auf Konzessionen etwa in der Ostukraine einlässt und dann letztlich die jetzt de facto von Russland dort okkupierten Gebiete quasi Russland überlässt und damit dann diesen Konflikt zu Russlands Gunsten ausgehen lässt. Das wäre dann eben so ein Sieg, den man dann in Russland präsentieren könnte und der eben gerade vor dem Hintergrund der für den Kreml schwierigen Parlamentswahlen im September dieses Jahres günstig wäre.
Jetzt sitzen Sie ja persönlich in Kiew, arbeiten dort und deswegen möchte ich das Augenmerk unseres Gesprächs jetzt mal auf die Ukraine legen. Sie ist kein Mitglied der NATO, wird von dem Militärbündnis aber als wichtiger Partner angesehen. Welche Hoffnungen setzt die Ukraine jetzt in das NATO-Treffen und was kann sie tatsächlich erwarten?
Ja, das Interesse der Ukraine an der NATO hat sich seit 2014 enorm erhöht. Also nicht nur die politische Elite, sondern auch der Großteil der Bevölkerung möchte einen NATO-Beitritt, weil man sich dadurch eben Sicherheit gegenüber Russland erwartet. Ich glaube nicht, dass es eine solche Chance gibt zu einem Beitritt zur NATO. Aber vor diesem Hintergrund hofft dann wahrscheinlich Kiew auf andere Kooperationen mit der NATO selbst oder zumindest mit bestimmten NATO-Staaten auf bilateraler Basis.
Jetzt hat ja NATO-Generalsekretär Stoltenberg klargestellt gerade wieder, dass die Ukraine keine Sicherheitsgarantien in Anspruch nehmen kann. Heißt also so ein bisschen, auch wenn es Unterstützung gibt von NATO-Staaten, Einzelnen, aber sie muss auch ein bisschen für sich selber sorgen. Und der Blick auf diesen Konflikt, der sieht ja gerade so aus, dass die Ukraine im Vergleich zu Russland so ein bisschen in der schwächeren Position ist. Dieser Blick ist geprägt von der Krim-Krise 2014. Ist das denn tatsächlich so noch, dass die Ukraine ganz klar unterlegen ist oder hat sich ihre auch militärische Position seit 2014 verbessert?
Also die militärische Position hat sich verbessert seit 2014. Die ukrainische Armee ist schlagkräftiger geworden und sie hat auch einfach eben bei den Kämpfen in der Ostukraine Kampferfahrung gewonnen und sich auch militärtechnisch verbessert. Aber sie ist natürlich immer noch weit unterlegen, Russland. Und der eigentlich entscheidende Faktor ist hier, dass Russland über Atomwaffen verfügt und die Ukraine nicht. Und das meiner Ansicht nach ist der große Rahmen, unter dem das Ganze stattfindet, dass es hier einen Atomwaffenstaat gibt, der also letztlich die ultimative Waffe hat, während die Ukraine diese Waffe nicht hat und es der Ukraine auch verboten ist, durch das Nichtverbreitungsregime Atomwaffen anzuschaffen. Und das schafft eben Moskau auch gegenüber dem Westen dann so eine dominante Position.
Also das ist ja schon ein ziemliches Bedrohungsszenario, das Sie da skizzieren. Ich möchte versuchen, noch mal kurz in der Ukraine zu bleiben bei Präsident Zelensky. Er hat in den letzten Tagen Äußerungen getätigt, die so ein bisschen widersprüchlich wirken. Er hat einerseits gesagt, der Geheimdienst seines Landes, der habe aufgedeckt, dass Moskau in der Ukraine wirklich einen Umsturz herbeiführen will. Also Warnung von ihm. Andererseits hat Zelensky auch Entwarnung gegeben und die Berichte über den russischen Truppenaufmarsch als, Zitat, Panikmache bezeichnet. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz, die man aus diesen Äußerungen herauslesen kann?
Also zum einen gibt es hier, ich lebe ja hier in Kiew, so eine Art Gewöhnungseffekt an diese russische Bedrohung seit eben bald 8 Jahren. Seit der Annexion der Krim ist man quasi ständig mit dieser Situation konfrontiert. Was wird morgen sein? Gibt es morgen eine neue Eskalation? Und dadurch ist hier vielleicht auch sozusagen die Sensibilität in gewisser Hinsicht niedriger als im Westen. Zum anderen, das ist ja auch die Lehre aus den früheren Konflikten, findet hier natürlich auch viel unter der Oberfläche statt. Das heißt, es gibt die diplomatischen, die politischen Aussagen der russischen Führung und dann gibt es eine ganze Reihe von Geheimoperationen, sogenannten aktiven Maßnahmen zur zum Beispiel reflexiven Kontrolle, die nicht unmittelbar sichtbar sind und die dann für viel Verwirrung sorgen. So war das auch bei der Annexion der Krim, wo es also erstmal diese sogenannten grünen Männchen gab, die man schwer interpretieren konnte. Und ich nehme an, dass hier jetzt auch wieder sehr viele Dinge im Hintergrund passieren, die Russland natürlich nicht annonciert, aber die eben auch dazu geeignet sind, die Lage hier zu destabilisieren.
Herr Umland, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Welche politische Lösung kann es geben für den militärischen Konflikt, der droht? Ganz kurz bitte.
Ich glaube, es gibt in näherer Zukunft dafür keine Lösung. Wir haben ja in Moldova schon so einen Konflikt über 30 Jahre, wo also ein russisches Truppenkontingent gegen den Willen der moldauischen Regierung auf moldauischem Gebiet steht. Und ich fürchte, da wird es erst sozusagen einen Regimewechsel in Moskau geben müssen, um hier zu einer Lösung zu kommen.
Andreas Umland, Politikwissenschaftler und Experte für internationale Beziehungen, vielen Dank für dieses Gespräch nach Kiew.
Vielen Dank Ihnen auch.
Wir sprechen nicht mehr von Klimawandel, sondern von Klimakrise. So hat es Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis kürzlich gesagt. Dessen Regierung hat schon seit einigen Jahren angekündigt, diese Krise mit ihren Mitteln anzugehen. Spätestens die massiven Waldbrände diesen Sommer auf der Insel Euböa waren dann das Zeichen, dass nun die Zeit des Handelns gekommen ist. Untermauert wird das von Zahlen, die Klimaforschende im Auftrag der griechischen Zentralbank ermittelt haben. Demnach ist bis zu einem Fünftel der Landesfläche von Wüstenbildung bedroht infolge von Waldbränden und zunehmenden Dürren. Zeit zu handeln also, und das hat die Regierung nun getan, indem sie ihr Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht hat. Was drinsteht, berichtet aus Athen Verena Schelter.
Anfang November in Glasgow. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis spricht bei der Auftaktveranstaltung des UN-Klimagipfels. Die Botschaft eindringlich.
We are running out of time.
Uns rennt die Zeit davon. Wir müssen jetzt handeln. In Griechenland bekommen wir bereits einen Eindruck der dramatischen Folgen der globalen Erwärmung. Erst extreme Hitzewelle, dann verheerende Waldbrände. Die Geschehnisse in diesem Jahr zeigten deutlich, dass der Klimawandel in Griechenland bereits Realität ist, so Mitsotakis. Um dagegen anzugehen, hat die griechische Regierung nun ein ehrgeiziges Klimagesetz vorgelegt. Oberstes Ziel?
We will commit to our European targets of reducing our emissions by 55% by 2030 and becoming climate neutral by 2050.
Griechenland werde sich den europäischen Zielen verpflichten, die Emissionen bis 2030 um 55% zu reduzieren und bis 2050 klimaneutral zu werden. Erreicht werden soll das in mehreren Schritten. Dazu gehört der vollständige Kohleausstieg bis spätestens 2028, wobei sämtliche ältere Kraftwerke bereits 5 Jahre früher, schon 2023, vom Netz gehen sollen. Außerdem will Griechenland die erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Bis 2030 soll der Anteil von Solar- und Windenergie im Bereich der Stromproduktion 67% ausmachen. Derzeit sind es etwa 30%. Auf den griechischen Inseln will sich die Regierung komplett von den fossilen Brennstoffen verabschieden. Das neue Klimaschutzgesetz verbietet ab 2030 die Stromerzeugung mit ölbefeuerten Generatoren. Vor allem hier setzt die Regierung voll auf Wind- und Solarenergie. Und ab 2030 werden zudem landesweit keine Pkw mehr mit Verbrennungsmotor zugelassen. Um den Energiebedarf zu decken und ein stabiles Stromnetz zu gewährleisten, werde es aber in absehbarer Zeit wohl trotzdem nicht ganz ohne fossile Brennstoffe gehen, so Mitsotakis. Wir müssen realistisch sein. So sehr wir die erneuerbaren Energien vorantreiben und wir sind mit viel Sonne und viel Wind gesegnet, braucht man immer noch einen Übergangsbrennstoff. Und wir gehen davon aus, dass Erdgas dieser Übergangsbrennstoff sein wird. Der Fokus auf Erdgas sei aber das falsche Signal, wenn man es ernst mit den Klimazielen meine, so Kostis Rimani von der Umweltorganisation Greenpeace. Vor allem, weil der Bedarf in Griechenland viel geringer ausfallen würde, wenn man Energie besser nutzen würde. Man muss viel mehr in Energieeffizienz investieren. Man muss sich nur mal anschauen, wie viel Energie bei Privathaushalten, öffentlichen Gebäuden etc. gespart werden könnte. Man muss in Energiespeicher investieren und dann sehen, wie man das Energienetz stabilisieren kann. Bereits jetzt gerät das Stromnetz in Griechenland zu Spitzenzeiten immer wieder an seine Belastungsgrenze. Das liege allerdings nicht nur am Verbrauch, sondern auch an der mangelhaften Infrastruktur. Immerhin hat die Regierung Verbesserungen angekündigt. Finanziert werden soll das mithilfe des Corona-Aufbaufonds der EU. Gut 31 Milliarden Euro erhält Griechenland an Zuschüssen und Krediten. Knapp 40% sollen in grüne Projekte fließen, wie den Ausbau der Elektrizitätsnetze und von Stromspeichern. Außerdem hofft Athen mit dem Klimaschutzprogramm auch verstärkt Investoren aus dem Ausland anzulocken. Einige Unternehmen, darunter RWE aus Deutschland, haben bereits in Griechenland investiert.
Aus für Kohle und Verbrenner. Über die geplanten griechischen Klimaschutzgesetze war das Verena Schelter. Fast 40 Jahre dauerte die Diktatur von Francisco Franco in Spanien. Sie endete 1975, aber ist noch immer gegenwärtig. Auf der einen Seite, weil zum Beispiel weiter Straßen nach faschistischen Generälen benannt sind und eine Stiftung Franciscus Francos Namen trägt. Auf der anderen Seite sind die Hinterbliebenen, die Massengräber ausheben, in denen die vielen Toten des spanischen Bürgerkrieges verscharrt wurden. Diese Beispiele zeigen, die Franco-Zeit, sie ist in Spanien kaum aufgearbeitet worden und dafür wird auch eine Amnestie verantwortlich gemacht, die nach dem Ende der Diktatur ausgerufen wurde. Täter wurden also kaum oder nicht verfolgt. Das könnte sich nun ändern, denn die Regierung in Madrid will die Amnestie mindestens aufweichen und so mehr Aufarbeitung möglich machen. Ob das gelingen kann? Dieser Frage ist Isabella Escobedo nachgegangen.
Alberto Cedillo kann immer noch nicht fassen, dass die Suche nach den leiblichen Überresten seines Großvaters bald ein Ende haben könnte. Hier auf einem offenen Feld, ganz in der Nähe von Toledo, soll sein Großvater in einem Massengrab verscharrt worden sein. 1936 wurde er von bewaffneten Faschisten ermordet. Einen Tag vor seinem Tod hat mein Vater mich daran erinnert, dass ich nicht vergessen sollte, dass mein Opa hier liegt. Und deswegen habe ich das in Bewegung gesetzt. Es hat zwar 10 Jahre gedauert, bis wir loslegen konnten, aber jetzt haben wir es geschafft. Die Exhumierung zu organisieren war kompliziert. Es war nur möglich, mit Hilfe der Organisation Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, einem Verein, der sich für die Aufarbeitung der Diktatur einsetzt. Denn staatliche Unterstützung für diese Initiativen, die gibt es in Spanien bisher kaum. Das könnte sich jetzt ändern. Mit ihrem Entwurf für ein Gesetz für die demokratische Erinnerung hat die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Sanchez die Aufarbeitung des Franco-Regimes wieder auf die politische Agenda gebracht. Wieder, weil das Projekt an das Gesetz für das historische Gedächtnis anknüpft. Dieses ist seit 2007 in Kraft, gilt aber als gescheitert. Die Koalitionsparteien wollen mit dem neuen Gesetz unter anderem die Gedenkstiftung Francisco Franco verbieten und die Exhumierungsprozesse zentralisieren. Der Historiker und Spanien-Experte Walter Bernecker ist optimistisch, dass dieser zweite Anlauf erfolgreicher sein wird.
Heute wiederholt die Regierung in dem jetzigen Gesetzentwurf diese staatliche Verpflichtung, die ihr übrigens auch von der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen auferlegt worden ist. Natürlich wird es heftige Polemiken geben, aber in der längeren Perspektive wird das ganz sicherlich zur Versöhnung des Landes wesentlich beitragen.
Vor allem um das Amnestiegesetz von 1977 gibt es Streit. Das Thema ist politisch brisant, weil die Amnestie als wichtiger Meilenstein für den Übergang zur Demokratie gilt. Damals, nach dem Ende der Diktatur, haben sich linke und rechte Parteien darauf geeinigt, die Verbrechen der Franco-Zeit nicht strafrechtlich zu verfolgen.
Man hat in der Transition die Befürchtung gehabt, dass eine allzu intensive Beschäftigung, auch von Staatswegen, auch juristisch oder in Form dieser Transitional Justice, also dieser Rechtsprechung im Sinne der Aufarbeitung, zu gefährlich sei.
Heute sehen Kritiker diesen Pakt des Vergessens als hinderlich für die Aufarbeitung der Diktatur. Die katalanische Partei ERC fordert deswegen, das umstrittene Amnestiegesetz für nichtig zu erklären, für die regierenden Koalitionsparteien aufgrund der historischen Bedeutung undenkbar. Als Kompromiss schlagen sie vor, das Gesetz um einen Passus zu ergänzen, in dem festgehalten wird, dass Kriegsverbrechen nicht verjähren und nicht unter eine Amnestie fallen können. Das könnte tatsächlich Anklagen nach sich ziehen, vorausgesetzt, die Angeklagten leben noch. Das eigentliche Problem in Spanien sei nicht politisch, sondern es sei gesellschaftlicher Natur, sagt Emilio Silva, Gründer des Vereins Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Immer wieder ist von den zwei Spanien die Rede, von der tiefen Spaltung des südeuropäischen Landes im Umgang mit der Franco-Diktatur. Dieser Konflikt, er durchzieht nicht nur die politische Sphäre, sondern ganze Familien, ganze Dörfer. Silva glaubt deswegen nicht, dass das Gesetz daran etwas ändern wird. Dieses Gesetz wird nichts lösen. Es ist eher wie eine semantische Pirouette. Die Worte Wahrheit, Gerechtigkeit und Reparation wiederholen sich, aber sind eigentlich inhaltsleer. Auch Alberto Cedillo glaubt, dass das Problem tiefer liegt. Solange es diese harten Gegensätze noch gibt, werden die Wunden nicht heilen. Das hier sind nämlich offene Wunden. Immerhin, die Wunden seiner Familie können jetzt langsam heilen. Er hat seinen Großvater gefunden.
Aufarbeitung der Franco-Diktatur. Spaniens Regierung wagt einen neuen Vorstoß. Isabella Escobedo berichtete. Europa heute, an diesem Mittwoch, geht zu Ende. Ich bin Bastian Rudde. Einen angenehmen Tag noch und vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm.